ARD Sounds.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nicole Köster, hallo. Ich begrüße ganz herzlich Eva Klink. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Ihr Name ist ganz eng verbunden mit dem Restaurant Wielandshöhe in Stuttgart, Gourmet-Restaurant. Da wird mittags und abends gespeist. Was hatten Sie denn zum Frühstück?
Gar nichts. Gastronomenfrühstück ist Kaffee. Und vielleicht noch eine Zigarette, das war's. Das ist das echte Gastronomenfrühstück. Das hat übrigens auch einen Grund, der Gastronom, Koch, Köchin, Kellner etc. Wir haben sehr spät Feierabend, so nachts um zwei, und da isst man nachts um zwei was. Oder um drei, wie auch immer, spät. Und da kann man nicht morgen schon, also ich zumindest nicht frühstücken.
Dann ist das jetzt eigentlich gar nicht Ihre Zeit.
Das ist gar nicht meine Zeit, nee, das ist ganz fürchterlich.
Okay. Ja, Entschuldigung dafür, geben uns Mühe. Was ist denn dann für Sie, wenn Sie sagen, ja, Frühstück ist nicht, was ist die wichtigste Mahlzeit des Tages?
Arbeitstag tatsächlich das Nacht zum Zwei-Essen, weil das ist das erste Mal am Tag, wo Ruhe ist, wo kein Telefon schellt, wo kein Rabatz ist, wo einfach Friede ist. Und am freien Tag, ich komme jetzt in ein Alter, da ist mir das Mittagessen schon, bekommt man besser als abends.
Mhm. Ja. Und wie ist das dann, wenn Sie nachts dann sagen, okay, jetzt ist Ruhe, gibt's dann die Reste oder kochen Sie sich dann noch was?
Ich habe nicht meine Küche. Also ich habe zu Hause nicht meine Küche, ich habe so eine Kombüse mit Kühlschrank und Mikrowelle und so einem kleinen Teufelsofen da. Ich nehme was vom Betrieb mit oder Resteverwertung sozusagen.
Ja. Sie wurden jetzt ausgezeichnet als die Gastgeberin des Jahres vom Magazin Der Feinschmecker. Was bedeutet denn für Sie Feinschmecker?
Ein Genussmensch oder wie manchmal auf Schwäbisch sagt, ein Genussmolch. Jemand, der gutes Essen und auch guten Wein und das in schöner Umgebung mit Tischkultur wertschätzt. Das muss jetzt nicht Kaviar sein, aber der einfach sich darüber auch Gedanken macht und sich dafür auch Zeit nimmt, weil es kostet ja Zeit.
Ja, einfach dann ganz in Ruhe genießen. Ja. Und Gastgeberin des Jahres, also was zeichnet eine gute Gastgeberin aus?
Also ich bezeichne mich selbst als Wirtin, also ergo Gastgeberin. Also man sollte schon mal nicht schüchtern sein und nicht auf, auch wieder auf Schwäbisch, nicht aufs Maul gefallen sein. Also kein schüchterns Hascherl sein. Man muss aber auch wissen, wo die Grenzen sind und nicht übergriffig sein. Das ist jetzt im Kontakt mit dem Gast, aber dann hat man natürlich auch die Mitarbeiter. Das ist alles ein so wie ein Bienenschwarm, wie ein Orchester, das im Takt im Idealfall gut laufen sollte.
Ja, schönes Bild, so ein Bienenschwarm, ja, wo jeder weiß, wo er lang muss.
Genau, ja.
Jetzt sagen Sie gerade ja, nicht schüchtern sein, dennoch, es ist ja sicherlich auch als Wirtin, da wächst man hinein. Sie sind jetzt groß geworden in einem Betrieb, dennoch waren Sie vielleicht mal schüchtern?
Ja, und auch Zweifel, als ich jung war, da zweifelt man an sich. Und meine Eltern waren klug genug, die haben nicht gesagt, so, die Eva mit 25 oder was, die Eva, die ist jetzt hier und die ist Restaurantleiterin. Und hat mich so vor die Nase der Mitarbeiter gesetzt. Überhaupt nicht. Ich bin da einfach mitgeschwommen und langsam und durfte und hatte auch die Zeit, langsam in die Rolle reinzuwachsen. Und Gott sei Dank, man sagt ja, mit 40 wird man gescheit. Und da ist auch was dran. Ich glaube, ich hätte das mit 30 oder so, das wäre zu früh gewesen. Ja.
Wenn die Gäste zu Ihnen kommen, mittags und abends, und Sie sich die Gäste angucken, was können Sie da rauslesen?
Oh, ganz viel. Man kann schon rauslesen, ob sie stilles Wasser mögen oder Sprudel.
Wie lesen Sie das?
Das ist ein bisschen eine Altersfrage. Der alte Schwab trinkt einen Sprudel. Die junge, schlanke Dame, die vielleicht auch Vegetarierin ist, trinkt eher still. Ich trinke jetzt aber auch still, gell? Und ich bin, aber man kann da schon ein bisschen viel rauslesen.
Ja, was noch?
Ach Gott, das sind ja Indiskretionen, die Sie mich hier fragen. Das ist ja in unserem Beruf ganz heikel. Deswegen schreiben Kellner nie Bücher. Das ist
man macht's kann so spannend.
Ja, also man kann, wo man sich übrigens oft irrt, ist, wenn man meint, der gibt Geld aus. Das kann sein, da kommt jemand rein mit der teuersten Uhr und Handtasche und dann gibt's Eugläsle Rosé und dann kommt einer rein, der sieht aus, als käme er gerade von der Baustelle und bestellt einen Grand Cru aus dem Burgund. Das kann auch passieren.
Wobei man muss natürlich sagen, Gourmet-Restaurant ist für viele Menschen einfach zu teuer. Lebensmittel sind seit 2020 um mehr als 30% teurer geworden. Sind Sie ausschließlich für Eliten da?
Nein, und das freut mich auch ganz arg. Und ich sehe das auch in unserem Gästespektrum. Und das ist mir auch in meinem Vater und mir enorm wichtig. Wir haben zu 90% normale Leute. Angestellte, auch Mittelstand, ohne Mittelstand gäbe es uns nicht. Aber normale Leute, fleißige Schaffer, die einfach Genießer sind. Also als Wirt, verdient man am wenigsten Geld mit den Milliardären. Als das, oder so, wir haben ja auch Milliardäre, so die reiche, superreiche Schwaben, das kann man wirklich vergessen. Mittelstand und normale Leute und einfach Genießer. Das ist unser Butter und Brot und ohne die wären wir aufgeschmissen und die haben wir auch. Und das sieht man auch, wer bei uns im Restaurant ist. Also ich habe öfters am Telefon Gäste, die das erste Mal so weggehen und ein bisschen nervös sind. Da sage ich, machen Sie sich gar keine Sorge. Sie brauchen auch keine Krawatte. Wir sind eine ganz normale Wirtschaft mit einer normalen Speisekarte. Sie müssen kein Menü essen, kommen Sie. Sie können auch bloß ein Bier trinken. Und das ist auch, es ist gut, weil das ist so eine Seele, die dann Betrieb hat.
Das ist wahrscheinlich auch so, wenn Sie sagen, ja, ich kann da ganz viel rauslesen, dass Sie rauslesen können, wer braucht mehr Anleitung, wer ist vielleicht das erste Mal da und wer kennt sich gut aus.
Das spürt man ja. Also wenn die Gäste am Anfang ganz schüchtern sind und den Mund nicht aufkriegen, dass junge Mitarbeiter von mir deuten das dann oft als Arroganz, das sage ich neu. Das ist einfach Schüchternheit. Und jetzt warte mal ab, bis die das erste Gläschen Sekt trunken haben und so ein bisschen angekommen sind. Und dann wird es auch wärmer und offener.
Sie haben eben gesagt, ja, mit 30 hätten Sie den Job noch nicht gekonnt. Also das braucht dann wahrscheinlich einfach diese Menschenkenntnis, die man dann über die Zeit erlangt, oder? Was ist da wichtig?
Ja, die Menschenkenntnis, aber auch das Selbstbewusstsein, Entscheidungen zu fällen, die auch richtig sind. Und das Selbstbewusstsein, zu dem zu stehen, wie man sein Geschäft führen möchte und sich nicht reinreden lässt und sich nicht beeinflussen lässt von außen.
Jetzt sagen Sie, Entscheidungen zu fällen. Es gibt ja manchmal auch falsche Entscheidungen.
Ja.
Ist das auch zuletzt? Fällt Ihnen da
ständig
was ein?
Am laufenden Band. Gott sei Dank nichts Großes, aber ich bin im Betrieb, mache ständig irgendwas falsch. Kleinigkeiten und das ist auch nicht schlimm, das macht das irgendwie menschlich und lebendig.
Haben Sie ein Beispiel?
Nö, das sind so Kleinigkeiten, dass ich mit schlechtem Beispiel vorangehe und nicht so schön abräume, wie man es machen sollte oder wie ich es von meinen Mitarbeitern gern hätte. Und dann muss ich mich zusammenreißen und sagen, Eva, du bist jetzt zwar schon älter, aber reiß dich zusammen, bist ein gutes Beispiel. Aber so grundlegende, wirklich wichtige Fehlentscheidungen, Gott sei Dank nicht, die wirklich so einen Betrieb vielleicht in eine falsche Richtung führen würden, Gott sei Dank nicht.
In Deutschland gibt es aktuell 3 Millionen Menschen ohne Job. Gibt es bei Ihnen im Spitzenrestaurant offene Stellen?
Ja, nicht in der Wielandsee speziell. Mir geht es uns, glaube ich, für die Branche recht gut. Aber ja, ich habe jetzt Mitarbeiter für den Service gesucht und für die Küche auch jemand. Allerdings bei uns, Gott sei Dank, wie gesagt, uns geht's ganz gut, würde ich mal im Vergleich zu anderen Häusern sagen.
Ja, es heißt immer, es ist so schwer, in der Gastro überhaupt Personal zu finden.
Ja, also wir haben natürlich den Vorteil, dass wir in der Stadt sind, junge Leute. Wenn ich ein junger Koch wären wollte, kochen lernen, würde ich tatsächlich in einen richtig guten Landgasthof gehen. Aber da tut man sich, wenn man jung ist, glaube ich, schwer, weil man will halt doch ins Städtle. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass man bei uns halt wirklich noch was lernen kann. Die Küche arbeitet mit ganzen Tieren. Wir machen alles von A bis Z. Und im Service dasselbe Spiel. Draußen im Restaurant. Es wird flambiert, es wird tranchiert und filetiert. Also es ist nicht so ein Tellertaxi-Job. Und das zieht tatsächlich einfach interessierte Mitarbeiter an.
Sie hatten im vergangenen Jahr mit einem Nepal-Hilfsverein zusammengearbeitet. Da waren nämlich 2 Azubis vermittelt worden. Wie lief denn das?
Katastrophe. Bringt mich auch auf die Palme, wenn ich über die Geschichte wieder nachdenken muss. Das waren 2 junge Damen aus Nepal, aus Bergdörfern, Waisenkinder. Und wir hätten denen Arbeit angeboten, hier eine Ausbildung bei uns in der Wielandshöhe. Und das ist einfach an den Behörden, ich sage das, wie es ist. Es ist an der deutschen Botschaft in Kathmandu gescheitert.
Warum?
Also wir haben Schützenhilfe gehabt, hier von Deutschland, auch vom Auswärtigen Amt. Also wirklich alles, was man sich erträumen könnte. Aber der Botschafter in Kathmandu, das scheint ein Double gewesen zu sein. Sein Argument war, die können kein Deutsch, die Mädels, und deswegen dürfen sie nicht kommen. Dann hat er tatsächlich sich die Mühe gemacht, hat sich an unsere Google-Rezensionen von der Wielandshöhe gesetzt, hat da irgendwann vor 5 Jahren eine gefunden, wo steht, Kellner konnte schlecht Deutsch, und das war sein Argument, das Gott nicht, und die dürfen das Land nur Nepal verlassen, wenn sie die Sprache können. Was Unfug ist, ein junger Mensch lernt die Sprache nicht in der Schulbank, sondern im echten Leben im Land.
Sie hatten schon Erfahrung gemacht mit 2 Waisenkindern aus Nepal.
Ja, Subenika und Nirupa sind keine Waisenkinder, aber es sind 2 junge, also sind gestandene Frauen aus Nepal. Die sind jetzt seit vielen Jahren schon bei uns, haben die Ausbildung gemacht, sind jetzt richtige Restaurantfachleute, echte Profis. Von Tag 1 Steuerzahler und langjährige Mitarbeiter, ja.
Jetzt könnte man natürlich auch kritisch darauf gucken und sagen, naja, sie versuchen sich aus dem Ausland billige Arbeitskräfte zu holen?
Das trifft zumindest nicht auf die Wielandshöhe zu, weil wir bezahlen selbst unsere also wir haben da ein bisschen ein anderes System. Die werden wie ein Ausgelernter bezahlt bei uns, und die, also mir weit übertariflich, und das ist alles ein bisschen anders bei uns. Aber denen, deswegen trifft, also im Gegenteil, das war mit den jungen Damen aus Nepal, das ist dann, ich habe ja keine Kinder, das habe ich irgendwie verschlafen vor lauter Schaffe. Und deswegen bin ich da so gern auch pädagogisch mit dem Nachwuchs zugange. Da waren Schulungen, und da haben wir die tollsten Nachhilfelehrer hergeholt, einfach damit die Prüfung richtig gut machen. Also das war geldmäßig eher sogar ein Verlustgeschäft. Das hat wirklich einige tausend Euro gekostet, aber das ist egal. Wie gesagt, die macht das gern, oder mir macht das gern. Aber mit billigen Arbeitskräften hat das gar nichts zu tun. Ne?
Was wurde dann aus diesem Nepal-Hilfsverein?
Der heißt, glaube ich, Hey Frieda. Und das ist eine ganz traurige Geschichte. Die Dame, die das ehrenamtlich gemacht hat, die hat aufgegeben. Die hat gesagt, ich kann mir diesen bürokratischen Albtraum nicht nochmal antun. Und das war's jetzt.
Eva Klink bei uns in SWR1, Leute. Sie sind in einem Wirtshaus aufgewachsen in Schwäbisch Gmünd. Da bekamen ihre Eltern den ersten Stern, als sie geboren wurden. Als Kind in einem Restaurant aufzuwachsen, wie war das?
Das ist das tollste Biotop, das man sich als Kind vorstellen kann. Es ist immer jemand da, also man ist nie alleine. Man hat aber viel Freiheiten, man kann rumsauen, es ist nie langweilig, es sind immer interessante Leute da, es gibt immer was zum Essen. Ein ganz toller Ort, um aufzuwachsen.
Dann gingen Sie allerdings mit 10 Jahren ins Internat, war das Ihr Wunsch?
Ja, weil ich war Einzelkind, und ich war dann schon daheim in der Wirtschaft immer mit viel Erwachsenen zusammen, aber so Spielkameraden, das hat mir dann schon ein bisschen gefällt, und deswegen hatte ich überhaupt nichts gegen das Internat, bin da auch gern hin.
War das eine gute Schule für das, was Sie heute machen? Wie ist das?
Ja, also so, ich sag mal, Schulnotenzeugnisse, das habe ich nie wieder gebraucht. Es war aber eine gute Schule, weil man lernt, in einem Internat selbstständig zu sein, sich zu behaupten, mit vielen Menschen aus vielen Kulturen zusammenzuleben. Und auch Kompromisse zu schließen. Man ist einfach, damals war man noch in der Unterstufe, 12 Mann in einem Zimmer. Da kann man keinen Ego-Trip fahren, da muss man sich irgendwie arrangieren. Und da habe ich viel gelernt, ja. Und ich kenne auch keinen Internatler, der irgendwie schüchtern Sascherl ist. Das sind Leute, die es im Leben eigentlich immer zu was gebracht haben und auch bis gewisses Selbstbewusstsein haben.
Haben Sie so ein Beispiel, was Sie im Internat mitgenommen haben, was Sie jetzt heute an die jungen Menschen im Restaurant weitergeben?
Ja, tatsächlich ein gewisses Selbstbewusstsein, das auf einer vielleicht ein bisschen laissez-faire beruht. die Sachen nicht zu ernst nehmen, sich nicht zu viel Gedanken machen. Wenn man fleißig ist und Interesse zeigt an dem, was man macht und mit offenen Augen durchs Leben geht, na Gott, schon gut. Also die junge Generation macht sich viel Sorgen heutzutage, das verstehe ich auch, aber glaubet, so schnell geht die Welt nicht unter. Immer weiter wurschtler.
Sie hat es dann rausgezogen nach Frankreich, nach Paris. Was war da das Ziel?
Das Ziel war, dass ich mit in der 11. Klasse ziemlich schlecht in der Schule war. Und da hat mein Vater gesagt, jetzt langt's aber auch, das hat ja keinen Wert. Und dann war ich so in einem Alter, wie viele junge Mädels, hatte so einen Wunsch von Kunstgeschichte studieren und Journalismus. Und meine Eltern waren klug genug und haben gesagt, ja gut, machen wir mal, gucken wir mal. Und dann bin ich nach Paris 2 Jahre und habe da auch tatsächlich so, und da muss ich meinen Eltern dankbar sein, dass die das auch finanziell durchgezogen haben, und habe da so ein bisschen oberflächlich rumstudiert. Aber es hat mir für meinen Beruf unheimlich viel gegeben, und zwar die französische Sprache. Das ist in der gehobenen Gastronomie Gold wert und auch in der Weinwelt wirklich Gold wert. Und das spürt man auch in der Wielandsee. Unsere halbe Weinkarte ist Frankreich. Die Küche fußt sowieso auf der französischen Hochküche. Ja, also war wirklich gut investiertes Geld.
Haben Sie da noch irgendwie eine Genusserinnerung aus Ihrer Zeit in Frankreich, wo Sie sagen, ach, manchmal mache ich mir das noch und das erinnert mich einfach an die Zeit dort?
Ich habe viele Legionen an tollen Erlebnissen, da ich einfach auch schon in sehr jungem Alter bei großen französischen Köchen essen durfte und gegessen habe. Das sind Häuser, die gibt's heute gar nicht mehr. Und das ist so eine Bibliothek in meinem Kopf, auf die ich immer noch fast täglich zurückgreife.
Haben Sie ein Beispiel, wo Sie zuletzt drauf zurückgegriffen haben?
Ja, und zwar Speisekarten schreiben am Samstagmittag. Da gab's bei uns Kalbsbries. Und das habe ich so formuliert, wie nach einem Kollegen in Ilhäuser, nach der Familie Heberlin, wo ich das mal so gegessen habe. Und also haben mir die Idee ein bisschen geklaut sozusagen. Und das war das letzte Mal, ja.
Wie ist das mit dem Ideenklau? Stellen Sie manchmal fest, Sie sind ja auch regelmäßig in anderen Restaurants unterwegs, stellen Sie fest, wo bei Ihnen geklaut wurde?
Das ist schon mal vorweg, das ist für mich kein Klauen, das ist einfach eine Inspiration. Und ich freue mich auch über jeden Gastronomiekollegen, der essen geht. Das machen nämlich lange nicht alle, die einfach mal gucken, was kann ich lernen, oder auch, man lernt auch, wie mache ich es vielleicht nicht. Nee, also klauen, kein Problem. Manchmal fällt mir was auf, das freut dann natürlich, weil das ist ja eher, dann wird man zitiert, das ist doch nicht schlecht.
Und die S1-Hörerinnen und Hörer schalten sich ein. Wolfgang aus Stuttgart, Frage an Frau Klink. Wie hoch ist denn ungefähr der Anteil der Geschäftsessen in Ihrem Restaurant?
Gering. Das ist aber nichts Neues. Das hat schon vor 10, 15 Jahren angefangen, dass einfach das mittlere Management das nicht mehr bezahlt bekommt.
Ja, das. Ja. Bernd aus Pforzheim sagt, inmitten vieler lukullischer Genüsse isst man da im gehobenen Stil oder darf es auch mal Spätzle mit Soße sein?
Oh, Spätzle mit Soße ist das Beste. Und das gibt's bei uns immer zu wild. Also wenn Wildsaison ist, Rehe, gibt es auch Spätzle mit Soße.
Dann will er wissen, was ist denn Ihre Lieblingsspeise?
Alles. Also sollte man auch tun, nicht in dem Beruf offen für alles sein. Ich esse wirklich alles. Aber besonders gern schon so ein bisschen, also schwäbische Küche ist schon verdammt gut.
Bernd schreibt dann weiter, für mich als Soßenliebhaber, darf ich in Ihrem Lokal die restliche Soße auf dem Teller mit Brot austunken?
Na, selbstverständlich. Die Leute haben da immer so Vorstellungen. Natürlich kann man das mit dem Brot austunken. Bei uns gibt's ja auch, wir machen unser Brot selber, gibt's genügend Brot. Und es gibt aber auch den Soßenlöffel. Den werden Sie in der Wielandshöhe antreffen. Der ist speziell dafür gemacht, dass man die Soße, der ist so flach, da kann man das so wunderbar aufgreifen.
Okay.
Oder tunken.
Ja.
Sie können jetzt machen, wie sie mögen.
Ja, wir haben gerade eben drüber gesprochen, über Mitarbeiter. Sie hatten Ihre Geschichte erzählt aus Nepal, wo es dann eben schwierig war, die Mitarbeiterinnen nach Deutschland zu bekommen. Und jetzt schreiben einige Hörer, dass sie ausländische Azubis betreuen und die Behörden es den Gastronomen und Hoteliers nicht einfacher machen. Also da haben viele Erfahrungen mitgemacht.
Ja.
Aber bei Ihnen ist es, glaube ich, so, dass Sie aktuell, Sie haben zwar offene Stellen, aber Vermittlung läuft.
Ja, wir haben damals eigentlich auch schon niemanden gebraucht, als das mit den zwei weißen Mädels aus Nepal war. Wir wollten denen einfach nur helfen.
Ja.
Das war wirklich nur, aber eigentlich hätten wir die nicht gebraucht, so vom Personal her. Das war einfach so eine Herzenssache.
Ist das denn
aktuell? Aber muss ich nochmal sagen, wir brauchen niemand, ich kriege da ganz tolle E-Mails von Leuten, die da vermitteln wollen. Vielen Dank, aber wir brauchen tatsächlich niemand. Und ich pack's auch nervlich nicht nochmal, ehrlich gesagt.
Ja. Ist es denn gerade so ein Wandel, den Sie feststellen, mit Bewerbungen? Tut sich da irgendetwas?
Ich kann ja nur für unser Geschäft sprechen, aber ja, da tut sich was. Man merkt jetzt auch, dass junge Leute aus sogenannten Bildungsbürgertum, wo früher einfach studiert wurde, dass die jetzt auch ins Handwerk kommen und freiwillig, weil sie eine Passion haben und wo die Eltern dann auch keine Steine in den Weg werfen und sagen, nein, mach, das ist in Ordnung, ist vielleicht sogar heutzutage klüger als ein Studium. Also ja, es geht aufwärts, auch mit Bewerbungen. Köche haben wir schon immer genug gehabt. Service war immer schwierig, aber auch da geht's aufwärts. Das ist gut, aber es macht einen natürlich auch ein bisschen nachdenklich über unsere Wirtschaft hier im Ländle, ne? Unsere großen Firmen. Ja, aber was willst du machen?
Was ist es denn, was Ihnen Hoffnung macht? Es wird ja allgemein viel gemotzt über eine junge Generation, die sei nicht mehr leistungsbereit und faul. Wie erleben Sie das?
Das kann ich überhaupt nicht bejahen. Muss aber auch dazu sagen, dass mir so ein Elfenbeinturm sind. Na, jemand, der jetzt wenig Energie hat und Lust, und der kommt erst gar nicht zu uns. Also da habe ich wenig Berührungspunkte. Aber die jungen Leute, mit denen wir arbeiten, und das sind viele, 20, 25 Stück, das sind alles unheimlich großartige junge Leute, und ich kann über die junge Generation, über die wird viel geschumpfen, zumindest von meiner Warte aus, kann ich das überhaupt nicht unterstreichen. Im Gegenteil, die sind viel, viel fitter. Also ich damals war ziemlich mit 20 eine ziemlich schläfrige, ein bisschen Schlaftablett, und ich muss sagen, die Junge heutzutage, Chapeau.
Wenn es um frische, saisonale Zutaten geht und eine enge Partnerschaft mit regionalen Erzeugern, Eva Klink, da werben Sie auf der Wielandshöhe. Was kommt denn da jetzt gerade auf den Tisch?
Pfifferlingssaison ist im Moment, wir hatten jetzt lang Spargel, das ist schon eine Weile vorbei, Honigmelonen, und ich freue mich, wie es Honigkuchenpferd geht jetzt bald mit, oder es fängt an mit richtig tollen Tomaten. Wir sind schon mittendrin, aber ich glaube, der Höhepunkt kommt noch.
Ja, Tomaten habe ich mich jetzt gerade gewundert, die sind plötzlich so billig, also die muss es jetzt gerade ja, frisch geben. Ne? Also wie wichtig ist das da auch preislich zu gucken, regionale Sachen dann zu kaufen, die dann aktuell auch wachsen?
Das hat mit dem Preis zumindest für uns gar nichts zu tun. Die Familie Klink, ich spreche da auch für meinen Vater, wir sind ganz schlimme Zahlenlegastheniker, ist so Kalkulation und so. Das ist ein Wunder, dass es die Wielandshöhe noch gibt. Ich schaue ein bisschen drauf, aber wir sind schon ganz schöne Blindflieger diesbezüglich. Wir arbeiten auch bei den Produkten einfach aus dem Herzen, aus dem Bauch raus. Und das funktioniert aber auch dann oft. Ne? Wenn es vom Herzen, aus dem Bauch rauskommt und die Qualität da ist, dann funktioniert das auch mit den Zahlen, zumindest in unserem Fall.
Ja, was bei Ihnen dann noch steht, es wird gearbeitet im Sinne der Slow-Food-Bewegung. Bedeutet?
Ja, das ist jetzt so ein Begriff. Das ist ja eine italienische Organisation. Das war aber eine der ersten Organisationen, und da gibt's die mal gesagt haben, wirklich regionale Produkte und Saisonalität und auch handwerklich arbeiten.
Heißt denn dann Gourmet-Küche automatisch, ja, es dauert lange in der Zubereitung, weil natürlich dann viel dazugehört, damit es dann erstmal so fein wird? Oder geht das auch mal schnell?
Das kann auch ganz schnell gehen, ja. Wenn das Produkt gut ist, geht es zapp, zapp, ab. Mein Vater ist jetzt seit bald 60 Jahren Koch und selbstständig. Wenn der daheim kocht, dann muss das in 10 Minuten fertig sein. Da hat er gar keine Lust, keine Geduld da länger rumzukunstwerkeln.
Ja, was zaubert er sich dann?
Gestern bin ich runter und hab geguckt und dann hat er gemacht Nudeln und dann hat er noch Speck reingeschmissen und Pfifferlinge und das war's.
Ja, ja, manchmal sind's ja sogar die einfachsten Sachen, die am leckersten sind. Ja.
Ein bisschen Blaukäse hat er auch noch reingeschmissen. Es gibt, wir haben ja einen Käsewagen in der Wilhelmshöhe, was mittlerweile auch selten ist. Und da gibt es immer die Käsereste und die müssen wir zwei essen. Also ein bisschen Blaukäse hat er auch noch reingeschmissen.
Ja, gibt es so Geheimtipps, wo Sie sagen, ach, wenn ich mir irgendwie was mache aus Resten, aber damit kann ich es immer verfeinern?
Zum Verfeinern? Ich finde Kräuter ganz toll. Frische Kräuter sind wirklich wichtig und dann ein bisschen, um Umami reinzukriegen, so ein bisschen Bratensauce, die ich in der Küche mitnehmen kann. Oder für die Leute zu Hause, da gibt's schon so tolle, wirklich hochwertige gekörnte Brühen oder eingekochte Soßen, die man kaufen kann. Und wenn sie da ein bisschen reinmachen, da können sie eigentlich alles zum Positiven hochjatzen.
Bei Kräutern, haben Sie da Favoriten?
Alles, ja doch, alles was wächst, ist ein Alni. Und tatsächlich zumindest zu der Küche, die mir hier hin im Ländle, also es ist eine Mischung aus regional und französischer Küche, passen die Kräuter aus Mitteleuropa schon am besten. Also mit Thai-Basilikum in Spätzle und so, das kann ich jetzt nicht viel mit anfangen.
Ja. Also Petersilie, Schnittlauch, sowas.
Sowas, genau. Hier in unserem Kulturraum wächst, passt auch zu unserer Küche am besten. Wenn ich jetzt natürlich mal asiatisch koche, was ich tatsächlich auch ab und an mache, dann ist das was anderes. Aber zum Maultasche brauche ich kein Thai-Basilikum.
Und wie würzen Sie nach? Mit Pfeffer und Salz? Kommt das vor?
Ja, ganz klassisch. Ich habe sogar tatsächlich immer Salz in der Handtasche. Ist kein Scherz. Kann ich Ihnen zeigen. Weil das Salz, jeder hat einen anderen Salzbedarf. Jemand, der 80 ist und daheim auf dem Sofa hockt, braucht nicht so viel wie eine Kellnerin, die 12 Stunden Tablets trägt. Oder jemand, der auf dem Bau arbeitet. Und manche Restaurants haben kein Salz auf dem Tisch. Das ärgert mich ein bisschen. Weiß nicht, vielleicht denkt der Koch, er kocht Gott gleich. Und niemand kocht Gott gleich. Deswegen, ich habe Salz in der Handtasche, bin ich immer ausgerüstet.
Und wie ist es mit Pfeffer? Pfeffer brauchen Sie da nicht so?
Doch, Pfeffer finde ich auch ganz großartig. Salz ist wichtiger. Ne, so, wenn es so wirklich um die Basics geht. Aber ein guter Pfeffer steht bei mir sogar auf dem Schreibtisch.
Was macht denn guten Pfeffer aus?
Ein Aroma, wenn man das frisch malt, das steigt so in die Nase. Das ist unglaublich, was dieses kleine Korn, was da rauskommen kann.
Schwarz, weiß, rot, was ist der beste?
Ja, darüber lässt sich streiten, aber ich würde sagen schwarz.
Weil?
Weil das auch am besten zu unserer Kulturküche hier passt, die wir hier im Raum haben.
Wo kommt er dann her?
Also es gibt schon sehr gute Gewürzhändler, ich weiß nicht, ob ich da jetzt Namen nennen sollte, aber
regional
Feinschmecker, Regionalpfeffer wächst bei uns noch nicht, aber naja, warten Sie mal noch.
Es gibt ja einen Kampot-Pfeffer aus Kambodscha, es gibt dann einen anderen Pfeffer, der kommt aus Madagaskar. Wo würden Sie sagen, wo wächst der beste Pfeffer?
Da gibt es verschiedene Regionen, das können Sie so nicht sagen, auch da kommt es drauf an. Wie ist die Quelle, wie ist der Händler und dann ist das auch ein guter Pfeffer. Das ist wie
kann man sich auf ein Land einigen?
Nee, ich war da auch noch nie. Ja. Ich habe ja keinen Urlaub, ne? Ich durchschaffe. Deswegen kann ich auch so viel essen gehen am Wochenende, weil wenn man keine 6 Wochen Urlaub macht, dann spart man viel Geld. Also ich habe keinen Urlaub, deswegen ich würde mal gerne in diese fernen Länder. Das muss aber warten, bis ich mal alt und tattrig bin und es die Wilhelmshöhe nicht mehr gibt. Aber bei mir auf dem Sekretär habe ich tatsächlich Kampot-Pfeffer im Moment vom Ingo Holland, Gewürzhändler.
Wenn Sie auf die Gourmet-Küche und Veränderungen schauen, lässt sich da so eine ganz große Veränderung im Laufe der Zeit ausmachen?
Eine große Veränderung im Laufe der Zeit. Oh, das ist aber, da können Sie aber ein
Buch, irgendwie Einschnitte.
Buch drüber schreiben. Also, jetzt wieder nur von unserer Warte hier. Der Wilhelmshöhe, wir waren mit unserem Küchenstil immer out. Und das ist ein traditioneller Küchenstil, ein regionaler Küchenstil, der aber auf das Handwerk der französischen Hochküche zurückgreift. Wir waren immer aus der Mode und altmodisch und altbacken. Und das ist so seit ein paar Jahren anders. Jetzt sind wir plötzlich im Trend und ich weiß nicht, ob mir das gefällt oder nicht. Ja. Keine Ahnung, aber es kommt, wie es kommt. Es gibt in der sogenannten Gourmet-Küche immer irgendwelche Trends, das, und das ist nicht erst seit gestern, die gab es auch schon vor 300 Jahren. Das ist auch in Ordnung so, Neues ausprobieren, aber die meisten sind auch 8 Jahre wieder vom Tisch und deswegen befasse ich mich auch nicht damit. Ne? Es muss sich schon ein bisschen bewährt haben.
Ja, und die Mischung regionale schwäbische Küche kombiniert mit französischer Gourmet-Küche, wie kam das denn überhaupt?
Das hat einen ganz einen wichtigen Grund. Die Franzosen haben die Gastronomie erfunden. Also die Küchenbrigade mit Saucier, also der Soßenkoch, Gemüsekoch, Vorspeisenkoch, Pâtissier. Das haben die Franzosen erfunden, aber auch die Tischkultur mit Tischwäsche, Silber. Auch die Servicebrigade und das, was wir da draußen machen in der Villanseu, flambieren, tranchieren, das stammt schon alles aus Frankreich. Und dann vom Küchenstil auch, wie man Soßen richtig ansetzt etc., das kommt schon aus Frankreich. Das lässt sich auch nicht verleugnen. Es ist so, beißt die Maus keinen Faden ab. Man darf natürlich trotzdem, und das sollte man auch, seine regionalen und kulturellen Einflüsse mit reinbringen.
Ja. Ich finde das Zitat gerade nicht, aber Sie haben, glaube ich, mal gesagt, ja, in der Küche, da geht's so zu wie beim Heer.
Bei der, ja, wie in der Armee. Ja. Ist mit der Hierarchie, das stimmt schon. Und der eine ist an der Front, am Gemüseposten, der andere ist an der Front. Es muss auch eine gewisse Disziplin herrschen, das geht nicht anders. Und auch dieser Adrenalin, Rausch, den haben wir zweimal am Tag, weil wir auch mittags geöffnet haben. Der Gast kommt, bestellt und dann ist das einmal 2 Stunden wirklich, ich möchte jetzt nicht sagen Bombehagel, aber es ist schon Adrenalinrausch. Und es ist aber auch das, was wir Gastronomen an der Gastronomie so lieben. Da ist immer Rambazamba und dann geht der Gast, dann hat man Feierabend und dann trinkt man Bierle. Und also wir mögen das, wir sind auch immer leichte, wir haben immer so nervöse Unruhe, so Zappel-Philipp-Syndrom. Leute sind die besten Gastronomen.
Und wie ist das in der Küche vom Ton her? Auch da hört man so viel, das ist auch mit das rauste Arbeitsklima, was man sich vorstellen kann.
Da hört man viel und auch da weiß ich nicht, weil das ist bei uns nicht so. Also bei uns geht es, glaube ich, manchmal fast schon zu herzlich zu. Etwas mehr harte Hand auch von mir, der glaubt nicht schade, aber so bin ich nur mal, mein Vater ist, wir sind halt so, wie wir sind. Es stimmt, aber wenn man diese Geschichten hört, sind das meistens junge, relativ junge Köche, die zu früh zu Ruhm gekommen sind und damit nicht umgehen können.
Also wenn es einem zu Kopf steigt.
Ja, und auch wenn man vom Alter her noch nicht so weit ist. Und da ist man, weiß ich nicht, 30, 33, hat 3 Sterne, wird gehypt rund um den Globus. Und da ist das ein wahnsinniger Druck, der auf einen lastet. Und das sind dann meistens die Fälle, wo es rappelt.
Ja, wie ist das mit einem Stern und dem Druck? Ist der da?
Nein, da die Familie klingt, wie gesagt, wir haben ein sonniges Gemüt. Wir haben das große Glück, dass, ich würde sagen, 90% unserer Gäste sind Wiederholungstäter oder Stammgäste, die einfach öfters kommen. Also wir haben unser Publikum, unser treues Publikum, Stern hin oder her. Es ist schon schön, ihn zu haben, weil es hat auch was mit ein bisschen Tradition zu tun. Und natürlich, wenn jemand seinen Hochzeitstag feiert, dann kann er daheim zu Gattin sagen, komm, wir gehen in ein Sternerestaurant. Das macht schon was her. Aber ich behaupte, die Villanseu würde ohne Stern auch weiter existieren.
Eva Klink heute Vormittag bei uns in SWR1 Leute. Aus Neuenstein meldet sich gerade Sabine und schreibt, eine sehr sympathische Frau. Ich habe noch eine Frage, denn ich habe selbst in einem 5-Sterne-Hotel als Floristin gearbeitet und fast alle in der Gastronomie rauchen. Verliert man da nicht den feinen Geschmackssinn? Was sagen Sie?
Vermutlich schon. Aber mein Vater raucht abends auch eine Zigarette und er hat aber nicht den Anspruch, der beste Koch der Welt zu sein. Deswegen, und ich habe nicht den Anspruch, die beste Sommelier oder was der Welt zu sein. Deswegen, so schnell geht die Welt nicht unter. Aber man sollte es schon nicht übertreiben. Aber Kaffee betäubt die Zunge, die Geschmacksknospen genauso. Ne?
Ja, und wenn man zu scharf isst, auch.
Auch scharf, das ist tatsächlich, glaube ich, zumindest unmittelbar am verhängnisvollsten.
Ja. Also sie schreibt jetzt, fast alle in der Gastro rauchen. Beobachten Sie das auch?
Ja, und es hat schon was mit Stress zu tun oder Abschalten. Wenn man rauchen geht, 5 Minuten, dann ist man kurz weg vom Fenster. Das ist wie eine Kurzmeditation. Und es wird ja in der Gastronomie unheimlich viel geschwätzt. Kollegen, Gäste, wie auch immer. Und es schaltet mal Ruhe, 5 Minuten schweigen und das ist Kurzurlaub.
Andere gehen ans Handy, das ist dann kein Kurzurlaub mehr, da kann man sich mit stressen. Aber wie wichtig ist es inzwischen, online aktiv zu sein, auch in der Gastro?
Es ist wichtig und der Hauptgrund für uns ist tatsächlich, sind die Mitarbeiter. Wir hätten keinen, ich glaube, wir hätten keinen Mitarbeiter ohne Instagram.
Das ist so.
Ja, das ist so. Wer liest denn heute noch Annoncen in Fachheftchen oder so? Das ist der Hauptgrund. Der zweite Grund, warum ich das mache, ist, weil ich einfach unheimlich viel, ich schwätze gern, ich babbel gern. Und ihr erlebt viele interessante Sachen und die Daddy erzähle ich halt gern. Das ist eigentlich alles.
Ja, neulich gab es ein Video, da haben sie den Abschied von Schüsseln gefeiert, von den Hundeschüsseln.
Was ja, Hundenäpfe, ja.
Ja. Was war das? Was sind das für Schüsseln gewesen? Warum mussten die weg?
Die mussten weg, das war ein Fehlkauf, das von meinem Vater übrigens, ja. Und dieses Essen aus diesen Bowls, und das geht mir auf den Keks. Das ist zu Hause sehr praktisch, mag das sein, wenn man so auf dem Sofa sitzt, mit einer Hand isst und mit der anderen am iPad daddelt. Aber in einem Restaurant will ich nicht aus dem Hundenapf essen, wo es Besteck reinrutscht und so weiter und so fort. Und deswegen haben wir keine Bowls in der Wielandshöhe.
Die sind jetzt wo?
Die haben wir alle kaputt geschlagen. Eine haben wir noch. Es geht unheimlich viel Porzellan zu Bruch und das ist der natürliche Verlauf der Dinge. Eine haben wir noch, die fliegt irgendwo rum, keine Ahnung.
Also ich war dann, in dem Beitrag, da haben Sie dann gesagt, ja, die Suppenteller sei eine Sonderanfertigung gewesen. Warum hätte es ein normaler Suppenteller nicht auch getan?
Das ist ein normaler Suppenteller von einer Firma, Rosenthal, ich sag's, wie es ist, weil wir sollen unsere deutschen Porzellanfirmen unterstützen. Aber das Dekor oben ist eine Sonderanfertigung, beziehungsweise das ist unser Dekor, das wir seit 50 Jahren haben. Und dabei bleiben wir. Und das ist aber nichts, was die in großer Masse verkaufen. Ich glaube, es galt lange auch als altbacken, weil es kein Steingut in asiatischen Schlammtönen ist oder so. Und deswegen muss ich immer 500 Stück nehmen. Wenn ich einen Suppenteller will, dann muss ich, das ist etwas aufwendiger. Aber ist, wie gesagt, die Tischkultur in der Wielandshöhe ist mir unheimlich wichtig, wirklich enorm wichtig. Und deswegen machen wir das alles, auch die Tischblumen etc. Ja.
Tischblumen gibt's auch nicht überall, ne?
Nee, es ist auch ein Kostenfaktor. Tischwäsche, Blumen, es ist ein Kostenfaktor, aber es ist halt schön. Und wenn ich als Wirtin geizig bin, dann die Gäste spüren das. Und dann kriege ich das zurück und das will ich nicht. Deswegen sind wir großzügig und es kommt da großzügig zurück.
Ja, lässt sich das beziffern, was man da im Monat für Tischwäsche, für Blumen, für sonst was ausgibt?
Sie ja, also Tischwäsche, das sind so 6.000 Euro im Monat an Reinigung.
Ja,
an Reinigung. Und Blumen, das will ich nicht wissen, weil ich kaufe die Blumen und wenn ich mich da unter den Druck setze, dann kaufe ich vielleicht nicht die schönsten, deswegen Augen zu und durch. Aber es Gott sich aus.
Ja, Sie haben jetzt gesagt, ja, mag altbacken sein, aber man hört auch eine gewisse Bodenständigkeit raus, die Ihnen einfach unglaublich wichtig ist. Was bedeutet Ihnen die Bodenständigkeit?
Ja, auf dem Teppich der Tatsachen zu bleiben und keinen Höhenflug zu kriegen und keinen Größenwahn. Wir sind letztendlich ein Arbeitervolk, wir Gastronomen. Und wir sind keine Raketenwissenschaftler und deswegen geerdet bleiben, schaffen und keine Höhenflüge bekommen.
Dann vielen Dank für den Besuch heute Vormittag in SWR1, Leute. Eva Klink.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.
Wir nehmen uns die Zeit.